Kinderding.
Eine Recherchereise zu den seltsamen Verhaltensweisen unserer Kinder.
Wir teilen in kurzen Snackable-Episoden Erfahrungen aus unserem Familienalltag und erklären euch, gemeinsam mit ExpertInnen, die wundersamen Verhaltensweisen eurer und unserer Kiddos.
Hier gibt es keine Bewertungen, Belehrungen oder Ratschläge. Hier gibt es Real Talk, echte Erfahrungen und Hintergründe. Frieda.
Chris.
Der Herbst ist da.
Yay, ich liebe es eigentlich. Oder anders, es war früher eine meiner absoluten Lieblingsjahreszeiten neben Frühling und dem Winter und dem Sommer.
Okay.
Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Aber ich mag den Herbst schon eigentlich sehr. Also früher fand ich es immer so schön, die Vorstellung, oh, jetzt kann ich erstmal wieder ein paar coolere Outfits anziehen, weil ich muss nicht nur die super luftigen Sachen tragen, die habe ich dann irgendwann so ein bisschen satt. Sondern so coole Blazer mit Jeans, mit einer Mom-Jeans kombiniert und dann Sneaker, weißt du so. Und dann gibt es aber immer noch so sonnige Oktobertage, dann kann man sich noch so ein bisschen eingemummelten Aperol-Spritz gönnen. Und dann aber nach Hause, dann wird es endlich wieder dunkel und man hat nicht mehr so FOMO und muss nochmal rausgehen. All diese Gefühle habe ich früher mit dem Herbst verbunden. Heute ist das ein bisschen anders, seit ich Mutter bin.
Was verbindest du jetzt mit dem Herbst?
Ja, ich glaube, alle fühlen es draußen. Ich schmeiß schon mal die Immunbooster-Pille. Ich gebe eine Runde aus, Leute. Herbst und Winter, das bedeutet natürlich wieder Krankheitszeit. Kita-Keimer.
Oh ja, das kennen sicherlich viele Familien, ganz egal ob Kita oder Schulkind. Und genau darum geht es heute auch in unserer Episode, um kranke Kinder und wie man den Erkältungswellen und Erkältungstsunamis begegnen kann, aber vielleicht auch vorbeugen kann. In diesem Sinne.
Bum, 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 die Kita-Keime gehen rum.
Bum, 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 die Kita-Keime gehen rum.
Jawohl. Und damit, liebe HörerInnen da draußen, herzlich willkommen zu Kinderding, dem Podcast, in dem wir über die schrägsten und lustigsten Eigenheiten unserer Kinder sprechen. Kleiner Disclaimer, wir sind keine ExpertInnen, sondern teilen einfach nur unsere Erfahrungen und Erlebnisse als Eltern. Wenn es um Ratschläge geht oder auch um Fachwissen, dann verlassen wir uns auf unsere ExpertInnen, die uns in jeder Folge mit ihrem Know-how unterstützen. Und wer mich noch nicht kennt, ich bin Frieda. Stolze Mama einer bezaubernden und äußerst willensstarken, fast Dreijährigen mittlerweile.
Und ich bin Chris, Papa, auch stolzer Papa von vier Monstern in einer Patchwork-Familie im Alter von nun 10 bis 14. Ja, und Frieda, erzähl mal, wie war denn eure Herbst-Wintersaison vergangenes Jahr? So?
2023, 2024 meinst du? War mega, es war richtig hart. Jede Woche, jede zweite Woche mindestens war ich eigentlich vornehmlich krank, also die Motte auch, aber die hat es meistens besser weggesteckt, aber mich hat es richtig weggeschädelt. Selbst wenn die Kleine nur so einen Schnupfen mit nach Hause gebracht hat. Also ich musste so häufig im Homeoffice arbeiten, weil ich dann leider auch noch so ein bisschen ungesunde Arbeitseinstellung habe und mich nicht immer sofort krank schreiben lasse, sondern dann eher durchackere und dann geht es auch nicht besser, dann habe ich nicht richtig Erholungszeit, betreibe so ein bisschen Raubbau und dann kommt die Kleine schon mit der nächsten Schnupfnase aus der Kita. Es war wirklich, wirklich schlimm, sodass es mich auch mental hart mitgenommen hat. Und dann kommt man immer wieder so raus aus so einer Erkältung und denkt sich, okay, jetzt nehme ich Zink, jetzt gehe ich viel an die frische Luft, jetzt gehe ich gut mit mir um, dann versuche das so und dann kommt schon das Nächste. Mhm. Das war völliger Irrsinn. Das Baby hatte die Motte auch mal Pseudokrupp. Das hat uns richtig erschrocken. Kennst du das?
Natürlich schon mal von gehört. Ich glaube, wir hatten es mit unseren Kleinen nicht, sonst würde ich mich wahrscheinlich auch dran erinnern. Aber es muss hart sein.
Ja, es ist hart, weil es einem so Angst einflößt. Das Pseudokrupp, nur ganz kurz vielleicht ein Satz dazu. Das ist ein starker Husten, der dann bei manchen Babys zu so einem kehligen, keuchendem Husten ausufert und da erschrickt sich aber ordentlich, wenn so ein kleines Baby plötzlich so richtig heftig kehlig hustet.
Ja.
Nur, was ich damit sagen möchte, das hatte sie als Babys, hatte sie jetzt irgendwie in der Kita nicht nochmal. Man härtet aber auch einfach bei Kita-Krankheiten dann irgendwann so ab. Ne? Mhm. Während ich mich über Pseudogruppen noch so super hart erschrocken habe, so war ich eigentlich nur noch angestrengt und genervt über die Krankheiten, war aber gelassener schon irgendwie zumindest im Umgang mit ihren Erkältungen, was sie da nicht alles mit nach Hause gebracht hat, ja. Vielleicht noch eine Sache. Unser absoluter Höhepunkt war im Frühjahr, wo wir dachten, es ginge jetzt schon Richtung...
Der Winter ist vorbei.
Der Winter ist geschafft. Es war März, es war auch schon schön sonnig. Da hat sie, und das war wirklich das Heftigste bisher, eine Lungenentzündung ausgebrütet. Das war, also da geht ihr wirklich der Po auf Grundeis. Da hat sie... War sie echt im Delirium, hat mehrere Tage flach geatmet, also da wachst du die ganze Zeit am Bett und das vielleicht auch noch für alle da draußen, da habe ich nicht gearbeitet. Da lag ich die ganze Zeit bei ihr.
Und verständlicherweise.
Sag mir bitte, dass das mit der Schulzeit besser wird.
Das wird besser.
Wird es, ja?
Es wird besser, aber ich erinnere mich auch an die ganzen schlimmen Geschichten, mein persönlicher Endgegner, Magen-Darm.
Ja.
Das haben wir auch ein paar Mal durchgemacht und meine absolute schlimmste Horrorstory, Besuch bei meinen Großeltern, die ein bisschen weiter weg sind wir extra hingeflogen, nur ich und meine beiden Jungs damals, der Kleine war 3, soweit ich weiß, und dann waren wir in einem Airbnb für das Wochenende und in der ersten Nacht ging es schon los. Es war wirklich ein Dauerreiern.
Das ist so schlimm. Das ist auch so demütigend.
Es war dann wirklich schon am ersten Morgen, dass tatsächlich alle Bettlaken, alle Handtücher, alles war aufgebraucht in diesem Airbnb. Oh. Wir waren halt auch nicht zu Hause, wollten dann auch nicht zu meinen Großeltern. Natürlich also es waren meine Großeltern sozusagen, die Urgroßeltern der Kids und wollten die auch nicht anstecken. Und das war wirklich, wirklich hart. Wir haben dann auch in der Nacht praktisch kein Auge zugemacht. Ich habe da irgendwie auf so einem Schlafsofa geschlafen, er natürlich bei mir. Die ganze Nacht über gewimmert. Das verfolgt mich noch bis heute. Und dann sind wir irgendwann am Morgen, da war es dann schon hell, sind wir eingeschlafen. Mhm. Und dann wache ich wieder auf, weil er mich komplett zukotzt wieder zum x-Mal. Und das war wirklich einfach keine schöne Erfahrung. Wir haben auch praktisch das Airbnb 2 Tage lang nicht verlassen. Klar. Wir haben auch ich habe meine Großeltern irgendwann mal noch treffen können.
Du hattest es nicht.
Aber ich hatte das nicht.
Wenigstens das.
Ja. Aber er konnte die Großeltern auch gar nicht, also die Urgroßeltern auch gar nicht sehen und extra hingereist, hat gar nicht geklappt. Und haben dann letztendlich nur da in der Airbnb-Wohnung gesessen und irgendwelche Zeichentrickfilme geguckt in einer anderen Sprache und drauf gewartet, dass wir wieder nach Berlin zurückfliegen können. Das war natürlich echt, echt hart. Das möchte ich nicht meinen ärgsten Feinden wünschen. Und ich hoffe auch, dass die danach das Airbnb gut gereinigt
haben. Kontrolliert abgefackelt haben.
Oder nie wieder eingestellt haben. Und ja, Platz 2 auf meiner persönlichen Horrorliste ist noch die Mittelohrentzündung. Weiß nicht, ob ihr das schon mal durchgemacht habt, wünsche ich euch nicht. Auch da die Schmerzen sehr stark.
Ich kenne das
auch selber noch von mir als Kind, kann mich da sogar noch dran erinnern.
Zwiebeldruffling,
wie stark das geschmerzt hat. Also das auch richtig, richtig scheiße und will ich niemandem wünschen, wie gesagt. Aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, es wird besser.
Okay.
Kita-Zeit, wo dann wirklich gefühlt wöchentlich, monatlich was Neues kommt, das ist dann später nicht mehr der Fall. Ich habe das Gefühl, die Infektionen werden seltener. Und wenn eine Infektion kommt, dann wird es auch besser, einfacher verarbeitet, weil ja dann irgendwann auch das Immunsystem einfach ein bisschen besser aufgebaut ist. Und das war die Frage, die wir uns auch gestellt haben. Ne? Wieso werden Kinder eigentlich so oft krank?
Ja.
Und das ist natürlich letztendlich ein Training fürs Immunsystem. Die sind einfach auch wichtig im frühen Kindesalter, die ganzen Viren und Infekte, um den Abwehrmechanismus aufzubauen. Und das sind halt dann einfach die typischen Abwehrreaktionen wie Fieber, Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Das wird alles dadurch gefördert und ist eigentlich auch gut. Also ich glaube, man sollte sich wahrscheinlich eher Sorgen machen, wenn das Kind nie krank ist in frühen Jahren. Hilft natürlich im Alltag nicht, das ist mir schon klar. Letztendlich entwickelt der Organismus Antikörper für zukünftige Viruskontakte. Dann ist es, glaube ich, in der Kita auch so, einfach der Kontakt von Kind zu Kind, der ist einfach so eng.
Eben, genau das ist es ja. Also insbesondere, wenn irgendwie Krankheiten zu Hause rumfleuchen und kräuchen, dann ist ja körperliche Bindung auch total wichtig.
Die wollen ja dann noch mehr kuscheln.
Na klar. Also insofern, ist es dann schon logisch.
Ja.
Aber es zerrt an den Nerven. Man blickt dann halt durchaus sorgenvoll dem Herbst entgegen. Das Schlimmste meines Erachtens sind, wenn es dann wirklich mal hart auf hart kommt, die Besuche bei der Kinderärztin.
Dann Attest oder wieder sozusagen eine Freigabe wieder für die Kita, die man ja auch häufig braucht.
Mhm.
Wie heißt das?
Nee, weiß ich nicht. Man braucht eine Woche Freigabe für eine Kita. Wir rufen einfach an und sagen Bescheid.
Ja? Ich kenne das sogar so, dass man dann extra zum Kinderarzt musste, um sich dann nochmal bestätigen zu lassen, dass das Kind wieder gesund ist.
Ach so. Auch noch nie gemacht? Oh Gott. Oh, ich bin schon wieder so eine ahnungslose Mutti hier. Also es wurde bei uns noch nie verlangt.
Ja, vielleicht war das auch nur in irgendwie vielleicht ein, zwei krassen Fällen. Vielleicht ist das
bei ernsteren Erkrankungen der Fall.
Ja, also vielleicht bei wirklich super ansteckenden Krankheiten vielleicht. Vielleicht falsch abgespeichert.
Ja, das sind dann aber vielleicht sowas wie Scharlach oder Mumps-Rubella.
Das kann sein. Ja, das kann sein.
Oder Windpocken. Weil also jetzt selbst bei der Lungenentzündung wurde das nicht von uns verlangt. Die hätten mir doch Bescheid gegeben, oder nicht? Eine Lungenentzündung ist auch nicht ansteckend. Also kommt drauf an, welche Art, aber die sie hatte, ist nicht ansteckend.
Und dann kenne ich noch, Kind muss mindestens 24 Stunden fieberfrei sein.
Ja, klar, der Klassiker.
Sein. Das
ist
der Klassiker.
Ja, total. Das Schlimmste sind die Besuche bei der Kinderärztin. Also nicht, weil ich jetzt meine Kinderärztin irgendwie so doof finde. Ganz im Gegenteil, ist eine ganz tolle Frau. Aber wir sind seit Mutter auf der Welt ist einmal umgezogen und haben in dem neuen Bezirk, in dem wir leben, keinen Kinderarzt oder keine Kinderärztin gefunden.
Das habe ich tatsächlich schon häufiger gehört, dass das passiert, dass man überhaupt keinen Kinderarzt findet.
Und wir sind dann natürlich bei ihr geblieben. Wie gesagt, wir sind auch mega zufrieden, aber es ist einmal durch die Stadt. Und wenn es halt pressiert, weil du Sorge um dein Kind hast, dann trägt das nochmal ein bisschen zu einem etwas angespannten Nervenkostüm bei. Und, na klar, und auch das soll jetzt überhaupt nicht als Vorwurf klingen, aber die Wartezeiten können teilweise brutal sein. Mhm. Ey, das ist auch ein richtiger Nervenakt eigentlich. Letztes Jahr haben wir teilweise so lange gewartet, ich hatte schon gedacht, okay, die Motte lernt in der Zwischenzeit lesen und schreiben, ohne Witz. Jedes einzelne Buch haben wir durchgelesen. Hab dann auch nochmal gefragt, ob es jetzt was für Schulkinder gibt. Es waren wirklich besondere Momente, die wir da verbracht haben. Hab eine kleine persönliche Bindung zu den Mitarbeitenden mittlerweile aufgebaut. Versteh mich gut, ist eine tolle Praxis. Aber wir haben viele, viele Stunden dort verbracht. Ja.
Und das ist auch so ein bisschen Teufelskreis, ne? Man muss dann mit dem Kind zur Ärztin, beispielsweise für den Attest oder Krankschreibung. Und dann ist es ja auch gerade im Herbst, wenn sich dann alle beim Kinderarzt treffen, wirklich so eine Keimhölle. Und man geht dann praktisch krank rein und kommt noch kränker wieder raus.
Wobei wir haben, in einer Sache haben wir tatsächlich Glück bei unserer Kinderärztin. Und zwar sind Freunde von uns ebenfalls bei ihr. Und neulich, als wir da waren, haben wir uns da alle getroffen, und weil die Kinder gleichzeitig krank waren. Und wir so, ey, weil wir hatten uns zu dem Zeitpunkt natürlich lange nicht gesehen, wollten uns tausendmal verabreden, hat ja nicht geklappt, muss ich mir verschieben und so weiter. Und das war ein sehr, sehr, sehr schönes Wiedersehen, das wir da in dem Wartesaal verbracht haben. Und
kann ich mir vorstellen.
Eigentlich vielleicht ein ganz geiler Lifehack für alle Eltern. Sucht euch KinderärztInnen, die ihr mit Freunden teilt, dann habt ihr da wenigstens eine gute Zeit zusammen.
Wir unterbrechen die Episode nur kurz für Werbung.
Chris, es ist schon eine kleine Krux, wenn man Eltern ist. Einerseits ist es so krass unterhaltsam, der Motte beim Quatschmachen zuzuschauen. Und andererseits denkt man sich halt so oft, hoffentlich passiert nichts. Insbesondere, wenn sie älter werden.
Ja, fühle ich. Muss ja allerdings auch aus Erfahrung sagen, früher oder später wird etwas passieren. Schrammen, Brüche, abgebrochene Zähne oder einfach die nächste fiese Kita-Erkrankung. Die Kids in Watte packen ist einfach nicht.
Phew, glücklicherweise haben wir ein solides Krankenkassensystem.
Absolut. Die gesetzliche Krankenversicherung ist eine gute Basis, aber gerade bei Leistungen, die über das Übliche hinausgehen, da müssen Eltern selbst in die Tasche greifen.
Oh, krass. Was wären das zum Beispiel?
Check mal die Kinderpakete von der Allianz aus, da gibt's genaue Infos. Dafür gehst du einfach auf www.allianz.de oder du buchst dir direkt ein persönliches Beratungsgespräch.
Ich bin gerade drauf. Cool, es gibt die Kinderpakete Basis, Top oder Premium. Und enthalten sind je nach Paket Heilpraktikerinkosten, erstklassige Behandlung im Krankenhaus, Zahnbehandlung und sogar Brillen und Kontaktlinsen. Wie cool ist das denn?
Genau, und du hast die Wahl. Das Schöne daran ist, dass die Allianz damit nicht nur die Behandlung beim Arzt, sondern auch alternative Heilmethoden abdeckt. Hm. Und je nachdem, welches Paket du wählst, gibt es auch einen ordentlichen Zuschuss zur Zahnspange. Zusätzlich gibt es kostenlose Gesundheitsservices, die dir das Leben erleichtern.
So smart! Also, liebe Eltern, die Allianz ist da für dein Leben. Informiert euch und sorgt dafür, dass eure kleinen Quatschköpfe gesund und unbeschwert aufwachsen können. Mehr Infos und den Link findet ihr in den Shownotes.
Und gerade auch aus Unternehmenssicht ist das, glaube ich, gar nicht so einfach. Mhm. Gerade in vielleicht kleineren Unternehmen, klar, wo dann auch viele Eltern arbeiten. Ich kenne das ja auch ein bisschen uns bei Kinderling. Wenn da so eine Keimwelle kommt, das ist schon heavy, wenn dann auf einmal irgendwie so die Hälfte der Belegschaft flach liegt.
Es bringt einen sicherlich in so eine Bredouille. Ich kann mir dann gleichermaßen vorstellen, dass wahrscheinlich auch so ein krasser Team-Spirit auf der anderen Seite herrscht, weil halt super viel Verständnis gegenüber anderen Eltern. Das ist jetzt bei mir in meiner Festanstellung, da wirst du jetzt nicht irgendwie abgestraft oder so, weil du krank wirst. Aber man kommt sich halt auch zwischenzeitlich richtig, richtig schlimm vor, wenn ich meinem Team und alle sind, ja, in meinem Team gibt es keine anderen Eltern.
Oh ja.
Tatsächlich, genau. Und wenn ich denen dann mal wieder sagen musste, dass ich flach liege oder wir alle flach liegen oder dass ich im Homeoffice wieder arbeite und eigentlich auch nur so halb, weil ich gerade noch ein krankes Kind betreue, ne? Bekommt man so blöde Gewissensbisse und das hilft natürlich jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe mich bei der Lungenentzündung, da war ich hier wirklich ein paar Tage komplett raus und habe mich wirklich gefragt zwischenzeitlich, wie mein Chef noch heißt oder ob ich das Büro noch wiederfinde oder ob die mich da überhaupt noch reinlassen, ob meine Keycard noch funktionieren wird, weil wir waren halt wirklich längere Zeit einfach raus. Ja, klar. Ne? Das wird dieses Jahr übrigens bei mir anders, weil ich dann voll selbstständig bin. Also ich bin dann raus aus meinem Job. Und da stehe ich dann allerdings vor ganz anderen Problemen. Ja. Ne? Ich bin zwar flexibler, das ist super. Das kann auch, glaube ich, sehr viel einfacher, also ein paar Dinge wirklich vereinfachen für uns. Aber dann gibt es auch gar kein Krankentagegeld mehr. Wobei ich noch nicht mal genau weiß, wie das geregelt ist.
Und genau darum geht es in unserem heutigen Aha.
Cool.
Das Kinderkrankentagegeld. Im Schnitt ist es nämlich tatsächlich so, sind Kita-Kinder bis zu 12-mal im Jahr für circa 1 bis 2 Wochen krank.
Boah.
Das kann man sich mal zusammenrechnen. Das können dann bis zu 24 Wochen im Jahr sein.
Ja, fast das halbe Jahr.
Und je mehr das Immunsystem im Laufe der Jahre dazulernt, nimmt dann die Häufigkeit an Erkrankungen ab. Das ist das Gute daran. Und mit, ja, spätestens würde ich sagen 10 Jahren ist das Immunsystem bei Kindern dann weitestgehend ausgereift. Das ist auch dann jetzt meine Erfahrung mit den etwas älteren Kids. Aber in den jüngeren Jahren stellt sich dann natürlich immer wieder die Frage, wer bleibt zu Hause? Und tatsächlich so in 8 von 10 Fällen ist es die Mama. Das zeigen Statistiken der Krankenkassen. Für 2024 gilt, jeder gesetzlich versicherte Elternteil kann pro Jahr maximal 15 Arbeitstage Kinderkrankengeld pro Kind erhalten, sofern das Kind gesetzlich versichert ist. Bei mehreren Kindern besteht maximal ein Anspruch auf insgesamt 35 Tage. Das heißt, mit 4 Kindern und 5 Kindern und mehr, dann addiert sich das nicht mehr komplett zusammen.
Nee, und es wird dann weniger.
Das Limit und weniger pro Kind. Für Alleinerziehende gilt die doppelte Zahl an Tagen. Und ja, ob ihr für Fehltage ganz normal euer Gehalt vom Arbeitgeber gezahlt bekommt oder Kinderkrankengeld von der Krankenkasse, hängt dann auch vom Arbeitsverhältnis ab. Ob das angestellt ist oder selbstständig, von der Versicherung, gesetzlich oder privat und dem Alter der Kinder, unter oder über 12 Jahre. Generell ist die Voraussetzung für eine Freistellung ein Attest der Kinderärztin oder des Kinderarztes. Und dann ist natürlich die große Frage, was ist jetzt im Fall zum Beispiel eurer Lungenentzündung?
Ja, it's not matching up, ne?
Wenn dann die Krankentage tatsächlich aufgebraucht sind.
Das ist ja wahrscheinlich bei den allermeisten Eltern so der Fall.
Und da ist es dann so, dass man tatsächlich auch die Krankentage des Partners noch mit übernehmen kann, mit der Zustimmung beide Arbeitgeber unter Angabe triftiger Gründe. Und ja, auch berufstätige und gesetzliche versicherte Eltern können ihre Anspruchstage auf den anderen Elternteil übertragen, wenn der andere Elternteil seinen Anspruch bereits ausgeschöpft hat.
Okay.
Genau, dabei gilt auch, wie gesagt, die Voraussetzung, dass der Arbeitgeber, der den Elternteil daran freistellen muss, damit einverstanden ist. Das kann so ein bisschen über Ausnahmesituationen hinweghelfen. Und ja, ist das nicht möglich oder schon passiert, bleibt einem nichts anderes übrig, als mit dem Arbeitgeber zu verhandeln über unbezahlten Urlaub oder, wenn überhaupt möglich, stundenweise bezahltes Homeoffice. Und da ist natürlich auch nochmal die spannende Frage für alle Eltern: Muss ich denn in einem Homeoffice auch ständig erreichbar sein? Darüber lässt sich streiten. Grundsätzlich bekommt man natürlich frei, um sich um das kranke Kind zu kümmern, nicht um sich den ganzen Tag ins Homeoffice zu setzen.
Ja.
Allerdings ist es auch nicht verboten, das Nötigste am heimischen Schreibtisch zu erledigen, wenn das Kind schläft oder schon wieder auf dem Weg der Besserung ist. Für das gute Verhältnis zum Chef, zur Chefin und zu den Kollegen kann man zumindest die Bereitschaft signalisieren, zu bestimmten Zeiten des Tages für Nachfragen erreichbar zu sein. Und so kenne ich das auch so ein bisschen.
Das wäre nämlich direkt eine Frage an euch gewesen von Kinderling. Wie regelt ihr das dann, sodass dann, sobald das Kind ein bisschen besser ist, man aber vielleicht noch zu Hause ist, dass alle so ein bisschen gucken, dass die Arbeit erledigt ist, oder?
Genau, also wir arbeiten da wirklich in diesen Stoßkeimzeiten eng als Team zusammen und schaffen das bisher immer ganz gut, uns zu unterstützen. Wir haben tatsächlich mehrheitlich Eltern bei uns im Team.
Gut.
Viele Mamas, die dann halt auch mit dem Kind zu Hause bleiben. Da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr, dass die Papas das auch übernehmen.
Voll, unterschreibe ich
tatsächlich
sofort.
Aber wir kriegen das hin. Und dann, ja, ich kenne das ja auch von mir, wenn ich dann krank bin und einfach das nicht mehr geht, ich habe natürlich auch sofort ein schlechtes Gewissen. Und ich glaube, das Schlimmste ist, wenn der Arbeitgeber dieses schlechte Gewissen noch mal etwas verstärkt. Und wie gehen wir damit um? Wir versuchen da auch so flexibel wie möglich zu sein. Ja. Und wenn dann jemand einfach auch sehr lange im Homeoffice bleiben muss, weil es halt einfach anders nicht geht, dann ist das so. Und ich vertraue da auch total auf das Team, dass wir dann am Ende des Tages trotzdem unsere Ziele erreichen, unsere Arbeit machen.
Ich
finde trotzdem am Ende des Tages, Gesundheit ist das Wichtigste. Arbeit kann man alles nachholen, aber wenn die Gesundheit nicht mitmacht, dann wird es schwierig.
Ja, glaube ich, heuer bei euch an. Aber das hilft alles schon mal sehr, wenn es darum geht, dass tatsächlich der Ernstfall eben eingetreten ist. Aber weißt du, Chris, jetzt auch mit dem nahenden, drohenden Herbstwinter. Es muss doch auch Hoffnung für uns Eltern geben. Es muss auch irgendwas geben, dass wir uns dieses Jahr wappnen können. Irgendeinen smarten Tipp. Das ist etwas, was bulletproof ist und vielleicht über die Nahrungsergänzungsmittel, die ich mir so schmeiße ab September, die darüber hinausgehen.
Genau das haben wir Larissa Meyer gefragt. Sie ist Notfallsanitäterin und Erste-Hilfe-Ausbilderin. Auf Erste-Hilfe-Kind zeigt Larissa, wie man Unfälle vermeiden kann, was im Fall der Fälle zu tun ist und worauf Eltern außerdem achten sollten.
Sie ist außerdem Mama eines 5-Jährigen. Zudem nimmt Larissa ihre FollowerInnen authentisch mit durch ihren Alltag und bereichert dies immer wieder durch so einen gewissen Mehrwert. Larissa ist zudem Autorin des Spiegel-Bestsellers Erste Hilfe für dein Kind. Und sie erstellt als Expertin Content-Vorträge und vielerlei Kurse.
Ja, und wir haben Larissa gefragt, wie man sich am besten denn vor den Kita-Keimen schützen kann und wie man einfach mal gut durch den Herbst kommt.
Ja, also ich glaube, man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass man da nicht so großartig eine Wahl hat. Es wird einen treffen. Gerade die ersten Kita-Jahre, die etwas erfahreneren Eltern werden es wissen, man nimmt sehr, sehr viel mit. Die Kinder bringen unglaublich viel mit nach Hause. Kann auch jede Woche was anderes sein. Und das ist halt leider etwas, da muss man in gewissen Weise durch. Was natürlich hilft, ist dem Kind einfach beizubringen, wie man sich vernünftig Hände wäscht. Viele Kinder machen das ja sehr grob. Also da wird kurz mal die Fingerspitze unter Wasser gehalten. Dass man dem Kind das wirklich richtig beibringt, mit Wasser und Seife richtig ordentlich die Hände zu waschen, ist schon mal echt viel wert. Gerade so Magen-Darm, was man als Eltern gar nicht haben möchte, das kann man so eigentlich ganz gut vermeiden. Beim Rest wird es halt schwieriger, dem Kind irgendwie vernünftige Hygieneregeln beibringen, dass man sich eben nicht ständig ins Gesicht fasst, dass man möglichst auch in die Ellenbeuge hustet und solche Sachen sind halt auch hilfreich. aber wir werden nicht um alles drumherum kommen. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass die ersten Winter in der Kita sehr, sehr häufig zu Hause verbracht werden. Das ist einfach bei den meisten Eltern so, das war bei mir auch so.
Dann wollten wir wissen, ob es ja konkrete Do's und Don'ts gibt.
Ja, also das mit dem Händewaschen habe ich ja schon gesagt, dass man auch regelmäßig die Handtücher wechselt, also gerade mit Kindern wirklich täglich würde ich empfehlen, dadurch, dass die halt nicht ordentlich die Hände waschen, dass man halt alle irgendwie ja versucht, dass man da nicht so viel abbekommt. Desinfektion oder so würde ich jetzt nicht empfehlen, außer im akuten Krankheitsfall, dass man da vielleicht versucht, dass es nicht durch die ganze Familie durchgeht. Aber jetzt ständig zu desinfizieren ist einfach nicht sinnvoll und das macht es eigentlich nur schlimmer, weil die Kinder dadurch halt auch Allergien entwickeln können. Was vielleicht noch ganz gut ist, sich einfach so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass man in gewissem Maße Sachen zu Hause hat für Erkrankungen, dass man einfach weiß, okay, was kann ich jetzt dem Kind geben in den Situationen und dass man eben auch schaut, okay, was kann ich denn vielleicht vorbereiten, dass die Kinder dann vielleicht ein bisschen Sachen haben, mit denen sie sich ruhig beschäftigen können, dass ich selber auch mich so ein bisschen ausruhen kann dann.
Und dann waren wir natürlich neugierig, was denn in eine gute Hausapotheke reingehört.
Sinnvoll wäre es auf jeden Fall zu Hause zu haben Brechbeutel. Das sind so Plastikbeutel mit so einem Plastikring. Die kann man viel besser den Kindern vorhalten als eine Schüssel, weil das da nicht so rausschwappt. Kann man sich einfach zwischen das Bett und das Bettgitter stecken. Also ich habe da sehr häufig auch einstecken, dass man das schnell in der Nacht, wenn das Kind anfängt zu würgen, einfach dem Kind unterhalten kann. Dass man das halt wirklich dann immer dabei hat, weil alles andere macht halt riesengroße Sauerei. Und dass man halt schaut, okay, welche Fieberzäpfchen kann ich denn dem Kind geben? Was empfiehlt mein Kinderarzt dafür? Welches ist jetzt für uns das geeignete? Oder halt entsprechend Medikamente, wenn es jetzt ältere Kinder sind, die als Saft oder so gegeben werden können.
Beim Thema Zäpfchen haben wir noch mal ein bisschen nachgehakt. Darf man eigenständig Zäpfchen geben, ohne vorab die Kinderärztin zu konsultieren?
Also die Voraussetzung ist dafür natürlich, dass ich was da habe. Das sind ja Sachen, die auch in der Regel dann vom Arzt verschrieben werden, sodass man das nicht extra kaufen muss. Und es macht natürlich schon Sinn, mit dem Kinderarzt das einfach mal bei einer U-Untersuchung oder so zu besprechen, was er da jetzt empfehlen würde, was man für das Kind einfach nehmen sollte. Weil einige Kinder haben natürlich irgendwie mit dem Darm ein bisschen mehr Probleme. Dann würde man vielleicht eher das eine oder das andere Medikament bevorzugen. Also da einfach im Vorhinein mit dem Kinderarzt sprechen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie alt ist das Kind. Wenn das Kind noch relativ jung ist, unter 3 Monaten, wenn das dann Fieber hat, dann muss man sowieso immer zum Arzt. Also dafür braucht man eigentlich nichts da haben, weil man da grundsätzlich sofort zum Arzt soll, weil die noch keine ausreichende Fieberreaktion haben. Das kann dann halt auch schon richtig schwer krank sein. Bei älteren Kindern kann man ja auch erstmal ein bisschen abwarten, dass man dann vielleicht schon mal was gibt und dann guckt, wie es dem Kind geht.
Und wenn dann ein Krankheitsfall eingetreten ist, ab wann sollte man dann erst zur Kinderärztin?
Ja, also wie gesagt, bei Fieber, bei Babys unter 3 Monaten auf jeden Fall immer ärztlich abklären lassen. Das ist ganz wichtig. Das kann halt auch mal schnell eine Sepsis sein. Gerade so eine Urosepsis, also so ein Harnwegsinfekt, tritt halt schnell bei den Kindern auf, dadurch, dass die ja auch eine Windel in der Regel umhaben. Und das muss man einfach schauen, dass man da rechtzeitig eingreifen kann. Bei älteren Kindern, wenn das Fieber jetzt über mehrere Tage geht oder es sehr hoch ist, dann sollte man natürlich auf jeden Fall auch zum Kinderarzt gehen. Oder wenn es den Kindern halt wirklich richtig schlecht geht. Also nur Fieber, nur weil da eine Zahl auf dem Thermometer steht, ist ja nichts Schlimmes. Wir wollen ja nicht das Thermometer behandeln, sondern wir wollen das Kind behandeln. Solange das Kind mit 39 Fieber auf dem Sofa rumspringt, und das machen tatsächlich einige Kinder auch noch bei 40 Fieber, völlig verrückt, dann ist das völlig okay. Dann scheint es dem Kind damit ja auch noch echt gut zu gehen. Andere Kinder, die liegen schon bei 38 Grad völlig platt auf dem Sofa. Das geht einigen auch so, das geht mir auch so. Ich liege auch mit 38 Grad komplett flach, obwohl das eigentlich noch gar nicht richtig Fieber ist. Aber manche reagieren da einfach anders drauf und da muss man halt schauen, wie geht es dem Kind. Wenn es dem Kind damit gut geht, ist okay. Wenn es dem Kind nicht gut geht, muss ich eben schauen, ob ich zum Arzt gehe oder erstmal das Fieber senke, damit es dem Kind damit eben auch besser geht. Wenn das Kind jetzt Atemprobleme haben sollte, wenn es sehr schnell oder flach atmet, ist das natürlich auch immer ein Indiz darauf, dass es entweder Schmerzen hat oder dass es einfach nicht genug Luft bekommt. Auch dann muss man natürlich schauen, dass man das abklärt. Was natürlich auch wichtig ist, wenn die Kinder jetzt irgendwelche Hautausschläge haben, wo man nicht weiß, woher das kommt, dass man dann schaut, dass man das auch abklärt, weil das können natürlich auch ansteckende Erkrankungen sein, die eventuell ja auch für andere Familienmitglieder gefährlich sein könnten. Wenn man jetzt zum Beispiel an Ringelröte denkt und die Mama ist vielleicht wieder schwanger mit dem nächsten Kind, dann wäre das ja auf jeden Fall etwas, was gefährlich sein könnte, sodass man hier auch Bescheid wissen muss. Oder selbst wenn man nicht gerade schwanger ist, wäre es einfach super unfair, das Kind mit den Ringelröten in die Kita zu schicken und das nächste Kind steckt sich an und da ist vielleicht gerade ein Geschwisterchen unterwegs. Ne? Also hier muss man eben wirklich schauen, dass man guckt, ist das ansteckend oder nicht? Kann das Kind überhaupt in den Kindergarten, wenn solche Sachen auftreten? In der Regel nein, aber es wäre schon sinnvoll zu wissen, was es jetzt genau ist. Gleiches gilt natürlich auch für Erbrechen und Durchfall. Auch hier muss man schauen, dass das nicht zu lange geht und dass das Kind eben auch ausreichend mit Flüssigkeit versorgt wird. Solange das funktioniert, kann ich das natürlich auch zu Hause erstmal machen. Es ist ja jetzt mit Erbrechen und Durchfall auch nicht gerade angenehm, dann zum Kinderarzt zu fahren. Das mag weder das Kind noch die Eltern noch der Kinderarzt, dass man so in der Praxis auftaucht. Deshalb hier schauen, dass das funktioniert und wenn das Kind ausreichend trinkt, dann ist das ja auch erstmal super. Die fangen ja erst wieder an zu essen, wenn sie sich auch wieder so weit fühlen. Aber trinken ist einfach das Wichtigste. Solange das funktioniert, geht es ja in der Regel. Auch bei Fieber, wenn sie jetzt keinen Magen-Darm-Infekt haben, werden die Kinder in der Regel nicht so viel essen. Aber Hauptsache, sie trinken eben ausreichend. Also ganz wichtig ist es natürlich einfach auch zu schauen, wie ist das Kind sonst so drauf? Ist es noch einigermaßen bei mir? Kann ich mich mit dem Kind unterhalten oder ist es jetzt wirklich sehr apathisch, müde, abgeschlagen, hängt nur noch rum? Das ist auch immer ein Zeichen, dass es dem Kind einfach nicht gut geht und dass ich auch mal irgendwie beim Kinderarzt vorbeischauen sollte, um das halt abzuklären. Oder wenn das Kind jetzt wirklich an anderen Stellen starke Schmerzen angibt, also sowas wie zum Beispiel Ohrenschmerzen, Mittelohrentzündung oder Paukenerguss, das sind natürlich auch typische Sachen für Kleinkinder, einfach weil da die Verbindung zwischen Nase und Ohr noch relativ klein und dünn ist, da geht es halt auch schneller mal zu, wenn die ein bisschen Schnupfen haben und dann können die halt auch schon mal richtig Ohrenschmerzen haben. Da muss man halt auch einfach schauen dann, dass das vernünftig wieder weggeht, dass die Kinder halt auch ausreichend hören können, weil das ist natürlich auch wichtig für den Spracherwerb, gerade in dem Alter. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen, auf die sollte man achten, dass man dann zum Kinderarzt geht. Und man wird halt auch im Laufe der Jahre und mit mehr Kindern eventuell auch entspannter, muss man dazu sagen, dass man dann sich vielleicht auch mehr zutraut. Man kann immer zum Kinderarzt gehen, wenn man sich unsicher ist oder vielleicht kann man auch beim Kinderarzt anrufen. Das ist bei vielen ja auch möglich, dass man da nicht vorbeischauen muss, wenn man sich unsicher ist. Aber man wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch entspannter werden und vielleicht auch mal einen Tag länger es so machen, weil man merkt, man hat das im Griff, man kann sein Kind besser einschätzen.
Und zu guter Letzt wollten wir von Larissa wissen, ab wann das Kind eigentlich wieder in die Kita darf.
Also dafür hat jede Kita so ein bisschen eigene Regeln, ab wann man die Kinder wieder in die Kita geben darf. Viele sagen so 48 Stunden nach dem letzten Fieber, dass man sie dann wieder in den Kindergarten geben darf. Alles andere ist natürlich sonst auch fürs Kind echt anstrengend. Also wenn das Kind bis abends Fieber hat und man es dann morgens in den Kindergarten bringt, kann man sich vorstellen, das ist echt noch richtig anstrengend für die. Und man muss natürlich auch irgendwie sicher gehen, dass das Kind nicht mehr ansteckend ist, weil das ist leider das Problem. Natürlich müssen viele von uns arbeiten, Aber es bringt uns ja auch nichts, wenn die Krankheiten immer wieder durch die Kindergartengruppen durchrauschen und dann die Erzieherinnen auch noch krank werden, weil dann können wir das Kind halt auch nicht in den Kindergarten bringen, dass man hier wirklich das Kind sich auskurieren lässt. Es gibt da eigentlich von jedem Kindergarten so Listen, wo wirklich die Erkrankungen und Symptome draufstehen, wann man das Kind eben dann wieder in den Kindergarten geben darf, dass es halt auch dann keinen Durchfall mehr hat, ne, dass sich da das dann weiter verteilt und so. Wenn das jetzt irgendwelche Sachen sind, die noch länger ausgeschieden werden, irgendwelche Magen-Darm-Keime, Noro zum Beispiel, wird relativ lange noch ausgeschieden, auch wenn man schon gesund ist, muss man schauen, wie lange man das dann machen kann. Da muss man vielleicht nochmal mit dem Kinderarzt Rücksprache halten, dass man dann dementsprechend schaut, wann kann das Kind denn wieder los.
Ach ja, Christus. Das war doch mal aufschlussreich. Auch ein bisschen ernüchternd, so viel können wir gar nicht machen, uns im Herbst irgendwie zu schützen. Aber den einen Tipp fand ich schon ganz cool, frische Handtücher. Immer schön fast täglich wechseln, meinte sie. Da dachte ich so, okay, da muss ich, glaube ich, jetzt direkt mal los und das Handtuch wechseln.
Ja, und nochmal Stichpunkt auch Hände waschen, wie wichtig das tatsächlich ist. Und kann ich nur widerspiegeln. Das ist manchmal gar nicht so einfach, die Kids dazu zu bekommen, das länger als nur 2 Sekunden zu machen.
Stimmt, ja, genau. Vor allem, wenn irgendwie was Cooles gerade zu Hause ansteht, wenn man gerade reinkommt und keinen Bock hat auf Hände waschen, ne? Einen schönen Merksatz, den ich, glaube ich, aus diesem Gespräch mitnehmen werde, der mir jetzt echt hängen geblieben ist. Wir wollen nicht das Thermometer behandeln, wir wollen das Kind behandeln. Das finde ich ganz cool, weil ja, irgendwie ermahnt uns das Eltern auch nochmal so ein bisschen mehr Gelassenheit und guten Menschenverstand reinzubringen, wenn das Kind mal fiebert zum Beispiel, ne?
Und jetzt war ich so stolz drauf, dass unser Thermometer nie krank geworden ist. Aber ja, nee, ist natürlich richtig. Und jeder reagiert auch anders auf die 38 oder 39 Grad. Das finde ich auch ganz, ganz spannend.
Ja, voll.
Dass man auch nicht wirklich immer sofort zur Ärztin rennen muss. Aber fand das total schön, hier das nochmal von Larissa zusammengefasst zu hören. Man bekommt ja auch nicht immer so viel Zeit beim eigenen Kinderarzt. Deswegen hier das nochmal in aller Ausführlichkeit zu haben.
Ja, und so gehen wir jetzt doch irgendwie, zumindest mental, gestärkt in den Herbst und in den Winter.
Genau, was soll jetzt noch kommen? Was kann uns noch aufhalten? Nichts.
Ich klopf auf Holz, Chris.
Wunderbar. In diesem Sinne, ja, wünschen wir euch natürlich einen möglichst gesunden Herbst und Winter und keine Krankheiten. Kommt du gut durch und bleibt gesund.
Ja, das wünsche ich euch natürlich auch. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns schreibt. Was ist noch ein seltsames Kinderding? Worüber sollen wir in unseren Episoden noch sprechen? Schreibt uns immer gerne via Instagram auf @frieda.levin oder @kinderling. Oder auch gerne eine E-Mail an podcast@kinderding.de.
Und wir freuen uns natürlich über jede Bewertung von euch. Vergebt Sterne, hinterlasst einen Kommentar und empfiehlt den Podcast natürlich allen euren Freundinnen weiter. Das hilft uns sehr. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Kinderding ist ein Podcast von Kinderling. Mit der Kinderling-App zaubert ihr euren Kids eine unvergessliche Kindheit. Dort findet ihr Events, Kurse, Feriencamps und Ausflugsorte für die ganze Familie in allen großen deutschen Städten. Hosts dieses Podcasts sind Frieda Levin und Christopher Landsloth. Produktion und Stimme aus dem Off, Konstanze Marie Teschner. Kinderding, alle 2 Wochen neu und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.